Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Juni 2024 mit der Schweiz,
ukrainischen Beitrittsgesprächen,
tödlichen Außengrenzen,
skandinavischen Kabeln,
einer mutigen Österreicherin,
Verteidigungsausgaben,
Schamjaf zu Hatsch,
rechten Jugendlichen,
einer guten Nachricht,
dem Börsenticker,
einem Limerick der Woche,
Katrin Rönicke
und Holger Klein. So, ich fange an mit der Schweiz.
Warum nicht mit der Ukraine? Du fängst sonst immer mit der Ukraine an.
Ja, es geht auch eigentlich um die Ukraine. Ich dachte nur, damit die Leute denken, es ist mal was anderes und es ist mal ein neuer Stahlheben, etwas völlig
Fang
Neues.
Fang doch mal mit der Schweiz an.
Das muss ich mir anhören. Nikada fängt nicht mit der Ukraine an. Nein, also es geht um die Haltung der Schweiz im Ukraine-Krieg, weil die war ja bisher, und ich kenne das auch als witzigen Spruch, ne, wenn man so in Streit sich nicht einmischen will, sagt man so, ich bin die Schweiz, ich bin hier neutral. Mhm. Also die Schweiz ist neutral, sie mischt sich nicht in Kriege ein, sie liefert zumindest mal keine Waffen an Staaten, die einen Krieg führen. Ja? Und das beinhaltet auch, dass Drittstaaten keine Schweizer Waffen liefern dürfen.
Hat übrigens Thomas Wiegold bei mir auf dem Podcast sehr schön erklärt, wie das kommt.
Das verlinken wir natürlich.
Danke.
Und jetzt ganz konkret in dem Beispiel Ukraine, ne, ging es um die Lieferung zum Beispiel von Munition, die in der Schweiz hergestellt wurde, aber die für den deutschen Gepard benutzt worden wäre, wenn sie denn geliefert hätte werden dürfen. Das sind zu viele Verben auf einmal. Also die Schweiz hat bisher nicht erlaubt, dass Deutschland das liefert. Bisher. So. Und jetzt gibt es offenbar diese Woche, so schreibt T-Online, eine historische Wende. Und zwar hat die Sicherheitspolitische Kommission der Schweiz sich für die Lieferung Schweizer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Und, Zitat, ein entsprechender Entwurf für die Neuregelung des Kriegsmaterialgesetzes soll nun dem Parlament vorgelegt werden. Es ist also noch nicht beschlossen, das Parlament muss noch zustimmen. Aber es liegt wirklich erstmals so ein Entwurf vor und das ist tatsächlich historisch. Es ist jetzt nicht so, dass dann, wenn das durchkommen sollte, allen Ländern erlaubt wird, Schweizer Waffen überall hinzuliefern oder der Schweiz sogar erlaubt wird, überall Waffen hinzuliefern. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen arg weit weg von dem Neutralitätsgedanken der Schweiz. Den wollen sie schon noch ein bisschen behalten. Sondern es soll nur Ländern erlaubt werden, die ähnliche Kontrollmechanismen beim Export von Waffen haben wie die Schweiz. Aber wir zum Beispiel, Deutschland fällt darunter in der Theorie. Ja. Und dann darf man auch nicht einfach überall hin Waffen senden, ja, sondern nur in Länder, die keine schwerwiegenden und systematischen Verletzungen der Menschenrechte begehen oder begangen haben.
Mhm. Also nicht nach Saudi-Arabien.
Ja, genau. Und es darf auch keinesfalls das Risiko bestehen, dass das Land am Ende diese Waffen gegen die eigene Zivilbevölkerung einsetzt. Also da gibt es auch Grenzen. Aber ich finde, das sind ja erstmal alles sinnvolle Grenzen, die sich da geben.
Ja.
Ne? Jetzt muss man halt irgendwie abwarten, ob dieser Entwurf da durch das Parlament kommt. Aber ich drücke mal die Daumen, weil das wäre schon wichtig. Also es ist vor allem auch ein wichtiges Signal, dass selbst die neutrale Schweiz sagt, so okay, nee, das reicht, wir müssen die Ukraine unterstützen. Und dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche. Da hatte ich ja gesagt, eigentlich wollten die 27 EU-Staaten das 14. Sanktionspaket gegen Russland verabschieden, konnten sich aber nicht einigen, weil Deutschland blockiert.
Weil Deutschland.
Diesmal weil Deutschland. Davor war es immer weil Ungarn, aber jetzt ist Ungarn sogar auf Linie, nur Deutschland nicht. Und warum? Die arme Wirtschaft. Ja, man hatte Sorge, dass die heimische Wirtschaft da irgendwie negativ betroffen sein könnte, wenn man, und ich meine, darum ging es in erster Linie, die Schlupflöcher, die durch die ersten 13 Pakete noch geblieben waren, also wenn man sozusagen das, was die Unternehmen dann an Ausweichmechanismen genutzt haben, zum Beispiel über Drittländer Geschäfte mit Russland zu machen, wenn man das jetzt unterbindet, so, also da waren irgendwie so Regeln drin, man muss prüfen, ob das Unternehmen, mit dem man in einem anderen Land Geschäfte macht, dann das weiter nach Russland verkauft oder nicht. So.
Ja, und das ist ja der deutschen Wirtschaft nicht zumutbar, wie wir spätestens seit Lieferkettengesetz ja wissen.
Also genau.
Das ist einfach ein bürokratisches Monster, das da geschaffen wird und alles verschlingt, was der stolze deutsche Mittelstand geschaffen hat.
Ja, und also es ist wieder so ein Punkt, ne, wo ich dachte, ich bin ja jetzt auch Unternehmerin. Ne? Es ist ein kleines Unternehmen und ich will mich da auch gar nicht so groß aufspielen. Aber dieses prinzipielle Problem, dass man Geld verdienen muss, um zum Beispiel sich und seine Angestellten zu bezahlen, das habe ich auch. Und ich werde aber nie verstehen, wie man dafür alle moralischen Werte einfach so über Bord werfen kann. Ja, also ich bin ja auch überzeugt davon und das ist, seit ich Unternehmerin bin, schaue ich umso erstaunter auf die Unternehmerwirtschaft in Deutschland, dass man faire Löhne mal zahlt. Ja, also ich finde auch, das sollte einem echten Unternehmer oder einer echten Unternehmerin wichtiger sein, als selber möglichst viel Gewinn einzustreichen. Dass meine Mitarbeitenden am Ende des Monats vielleicht, weiß ich nicht, den Wocheneinkauf noch wuppen können oder die Miete im nächsten Monat. Und ich find's auch komisch, dass wir nicht jede Woche jemanden torten, der das nicht macht. Ja, also ich bin ja immer sehr fürs Torten. Oder, keine Ahnung, auf Social Media drauf aufmerksam machen. Was auch immer. Stattdessen pinkelt man dann Leuten ans Bein, das hatte ich diese Woche, die auf Social Media zugeben, dass sie es nicht schaffen, sich vegan zu ernähren, weil sie manchmal Käse essen. So, da muss man diesen Leuten, pinkelt man stattdessen an. Egal. Also diese Energie könnten wir vielleicht anders investieren. Oder auch eine Headline diese Woche in der New York Times, wo ich auch gedacht habe, wann leben wir denn? Workers shouldn't have to risk their lives in heat waves. War der Titel.
Ja.
Ich habe mich so umgestellt, es ist 1894, sind wir noch in der Industrialisierung. Also natürlich sollten Mitarbeitende ihr Leben nicht riskieren. So, es ist so, okay, egal. Also ich bin der Meinung, wenn mein Leben nur überleben kann, angeblich nur überleben kann, wenn es Geschäfte mit Russland macht, dann muss ich vielleicht mal mein Geschäftsmodell überdenken oder so, ja. Aber egal, wir sind in Deutschland. Und natürlich hat das Heulen der Wirtschaft gewirkt. Also die EU-Staaten haben ihr Paket verabschiedet. Aber natürlich haben sie es entschärft vorher, weil sonst hätte Deutschland ja nicht mitgestimmt. Und vor allem geht es da um Tochterunternehmen. Also ursprünglich sollten auch Tochterunternehmen mit ins Visier genommen werden. Das bleibt jetzt erstmal aus. Das heißt,
wir können jetzt ein Tochterunternehmen von Haus 1 gründen und damit dann in Russland ein Schweinegeld verdienen.
So ähnlich, genau. So klingt es für mich auch. Ja.
Super.
Ja.
Die Ukraine wäre ja gerne Mitglied der Europäischen Union. Und wir rücken dem mit kleinen Schritten näher. Also im Dezember 2023, du erinnerst dich, da gab es diesen EU-Gipfel, wo Orban rausgegangen ist, damit er nichts sagen musste und sie dann einstimmig Dinge beschlossen haben, unter anderem, dass Beitrittsgespräche aufgenommen werden sollten. Letzte Woche hat dann die EU-Kommission gesagt, alle Voraussetzungen für den Beginn von Beitrittsverhandlungen sind erfüllt. Heute ist EU-Ratssitzung, da werden sie das dann beschließen, also offiziell machen, dass sie Beitrittsverhandlungen aufnehmen wollen. Nächste Woche Dienstag ist dann offizieller Start der Beitrittsgespräche. Das muss ja alles offiziell gemacht werden, es ist ja Politik und Diplomatie. Ich denke auch immer so, ihr habt doch schon gesagt, dass ihr das macht. Muss halt in Regelwerk gegossen werden und alles. Ne? Und übernächsten Montag, also nächste Woche Dienstag, geht es los. Übernächsten Montag übernimmt Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft. Jetzt ist jedes Land ist einmal dran, immer für ein halbes Jahr. Und Le Monde zitiert einen Experten und schreibt, dass Ungarn dermaßen wenig Bock auf dieses Thema Ukraine in der EU hat, ja, weil Ungarn ja im Wesentlichen den Willen Russlands in der EU durchzusetzen versucht. Also Ungarn hat dermaßen wenig Bock auf dieses ganze Thema, dass sie sehr kooperativ gewesen sind, den Starttermin noch vor ihre Ratspräsidentschaft zu legen, damit sie sich dann einfach in dem halben Jahr ab dem 1.7. überhaupt gar nicht damit beschäftigen müssen. Was ich ganz lustig finde eigentlich.
Ja.
Jetzt muss ab dem 25.6., also ab nächsten Dienstag, muss die Kommission, also alle ukrainischen Gesetze überprüfen und gucken, ob und dass sie mit den EU-Gesetzen übereinstimmen und den Vorschriften, die wir alles so haben. Danach geht das Ding erst zum Rat. Der macht dann so Protokoll und Verhandlungskapitel, bildet Gruppen und Untergruppen, die dann miteinander reden und dies und das, wo dann Diplomaten hin und her reisen und so. Das heißt jetzt alles erstmal noch gar nichts. Es kann immer noch so enden wie bei der Türkei, die dann ja auch nicht mehr wollte. Oder halt andersrum, dass zu viele EU-Staaten einfach dagegen sind, wie bei der Türkei. weil jeder Schritt in Richtung Beitritt muss einstimmig sein. Mhm. Und wir wissen, Russland spielt eine gewichtige Rolle in der Europäischen Union. Und von diesen ganzen Westfaschos auch mal ganz zu schweigen, die sowieso alles östlich der Elbe irgendwie für Untervölker halten oder so. Jedenfalls, was ich da ganz interessant finde, ist, wer den Ratsvorsitz innehat, das ist eigentlich egal. Außer du kannst halt als Ratsvorsitzende steuern, worüber geredet wird und worüber eher nicht geredet wird.
Ja, genau. So. Das haben wir gemerkt, als Schweden ihren Ratsvorsitz hatte und dann ganz stark plötzlich wieder über Migration geredet wurde.
Ja, zum Beispiel. So, jetzt kommt ein halbes Jahr Ungarn. Da wird dann nicht über diese Ukraine-Sache geredet. Und wer dann alles bis 2030 dran ist mit dem Ratsvorsitz, das steht heute schon fest. Und das sind im Wesentlichen Staaten, die nicht allzu sehr unter russischem Einfluss stehen dürften. Außer vielleicht Italien. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Also die Regierung Meloni ist ja erstaunlich stabil. Also sie regieren schon seit 1,5 Jahren. Das ist die zweit- oder drittlängste Regierung, die Italien jemals hatte seit dem Zweiten Weltkrieg. Da regieren jetzt die Faschisten. Und die dürften halt einigermaßen angefressen sein, dass es die Faschisten in der Ukraine nicht mal wirklich ins Parlament geschafft haben. Und dann gibt's natürlich noch die russische Provinz Slowakei, die aber, ne, Robert Fico, der gerade da seinen Staat autokratisch umbaut und so, die sind aber erst 2030 mit dem Ratsvorsitz dran. Da kann also auch noch viel passieren. Natürlich kann bis dahin auch in Deutschland oder weiß der Irland ist auch mal dabei, kann natürlich überall viel passieren. Aber es sind zwischendurch sind immer wieder Länder dran, die wirklich einiges vorantreiben können, wenn sie es vorantreiben wollen, die ich auch für eher unverdächtig halte, das Ding verzögern zu wollen und die damit dieses Thema halt immer wieder auf der Tagesordnung halten können und damit auch medial präsent halten können. Und letztlich geht's ja darum, weil irgendwie musst du ja Mehrheiten beziehungsweise eine Einstimmigkeit dann in der EU kriegen. Der Vollständigkeit halber, es gibt noch ein zweites Land, mit dem genauso Beitrittsgespräche angefangen werden sollen. Das ist Moldawien. Moldova, Republik Moldau, alles dasselbe Land. Habe ich lange für gebraucht.
Echt, du hast dafür gebraucht, dass es das gleiche ist.
Ja, so, dasselbe. Ach guck, Republik Moldau gibt's auch noch. Ja, das passiert halt. Falls sich wer fragt, liegt zwischen Rumänien und der Ukraine. Also rechts von Rumänien und links von der Ukraine. Und das ist nicht politisch gemeint, obwohl könnte. Nee, glaube ich aber
nicht. Nee. Ist auch heiß umkämpft, weil Russland da auch gerne mehr Einfluss nehmen würde. Ja. Wir bleiben bei der EU und auf die, bei der EU-Politik. Die EU-Wahl hat ja in vielen Ländern dazu geführt, dass die Rechten gestärkt wurden. Frankreich, stärkste Kraft. Österreich, stärkste Kraft. Deutschland, zweitstärkste Kraft. Und das Kernthema der Rechten ist ja Migration. Am liebsten durch Abschottung, wenn es jetzt um EU geht. Also letztendlich Rassismus. Und das ist ein Rassismus, der tötet. Jedenfalls schon jetzt, also auch schon vor der Wahl, also schon bevor es in diesen vielen Ländern bei der Wahl den Ruck nach rechts gab. Ich meine, innerhalb der Länder gab es den natürlich eh schon vorher, durch die medialen Diskussionen zum Beispiel. Übrigens, in manchen Ländern gab es auch keinen Rechtsruck. Und du hast gerade Ungarn und Slowakei ja zum Beispiel genannt. Die waren bei der Europawahl erstaunlich nicht rechts. Also in Ungarn hat ein Newcomer aus dem Stand 30% geholt und Viktor Orban einfach mal hinter sich gelassen. Also das Polen auch zum Beispiel, da haben tatsächlich die liberal-konservativen,
es gibt keine Linke in Polen.
Ja, das stimmt. Wenn wir sind liberal-konservativen. Aber immerhin, ne, also das sind nicht die Rechten.
Jetzt kommt schon wieder Kommentar, doch, es gibt eine Linke in Polen, ne, ist dieses Bündnis.
Ja,
ich weiß, Leute, Polen ist einfach mal ein rechtes Land und ist aber halt okay.
Jedenfalls, die haben die meisten Stimmen geholt bei der Europawahl. Also gerade die drei Länder, Ungarn, Slowakei und Polen, waren eigentlich eine Überraschung. Und dann natürlich auch Skandinavien. Ja, also die sind auch alle wieder nach links gerutscht.
Könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass die verstanden haben, dass Europapolitik was anderes ist als nationale Politik. Das ist bei uns Deutschen ist das ja noch nicht so ganz angekommen.
Wie man in den Debatten danach gemerkt hat. Naja, jedenfalls Migration ist auch diese Woche großes Thema gewesen, weil die BBC nämlich am Montag berichtet hat, dass die griechische Küstenwache über einen Zeitraum von 3 Jahren den Tod von Dutzenden Migranten im Mittelmeer verursacht hätte, das sagen Zeugen. und darunter auch 9 waren, die von der griechischen Küstenwache absichtlich ins Wasser geworfen wurden. Also die haben die Leute ins Wasser geworfen und deren Tod in Kauf genommen.
Irgendwo gelesen, dass sie die sogar gefesselt hätten und dann über Bord geworfen.
Das stimmt.
Wie muss man, okay, gut, als Deutscher darf man sowas nicht fragen, wie man drauf sein muss, um so menschenverachtend zu sein.
Ja.
Aber das ist...
Insgesamt mehr als 40 Menschen, die vermutlich gestorben sind, weil sie aus den griechischen Hoheitsgewässern irgendwie vertrieben oder nach dem Erreichen der griechischen Insel wieder aufs Meer gebracht wurden, ne? Pushbacks und so weiter. Das zeigt eine Analyse der BBC. Und ich finde, das muss man sich, wie du gerade gesagt hast, echt auf der Zunge zergehen lassen. Also 9 Menschen, den Tod von 9 Menschen absichtlich in Kauf genommen. Und darüber habe ich mit dem grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt gesprochen. Hallo Erik.
Hi.
Diese Analyse ist ja total erschreckend. Was wird jetzt passieren? Wird die EU, die EU-Kommission, das Parlament irgendwie darauf reagieren? Weil das ist ja Mord letztendlich.
Ja, es ist eigentlich seit Jahren ja das Problem, dass wir immer wieder solche Berichte hören und dass dann immer Ausschnitte sind, die zusammen ein Bild ergeben, das eigentlich so aussieht, dass sich nicht nur die griechische Küstenwache, aber bleiben wir erstmal da, überhaupt nicht mehr an das eigene Recht hält und mit Gewalt und Entrechtung und Entwürdigung von Menschen dafür sorgen will, dass möglichst wenig Menschen ankommen, möglichst wenig Menschen einen Asylantrag stellen. Und was nun passieren wird, ist aus meiner Sicht so ein bisschen fragwürdig. Eigentlich gibt es schon sehr viele Berichte, wo man immer gedacht hat, naja, jetzt müsste doch endlich mal etwas passieren. Die EU-Kommission müsste ein Vertragsverletzungsverfahren einrichten. Die Strafverfolgungsbehörden in Griechenland müssten doch ermitteln, wenn es dort so schwere Vorwürfe gibt. Und meistens passiert leider wenig. Das hängt auch damit zusammen, dass in der Öffentlichkeit es inzwischen so fast normal ist, dass man solche Berichte hört. Gut, mal gucken, ob das wahr ist oder vielleicht ist es ja auch eben notwendig, damit man die Migration begrenzt oder was auch immer. Also der ganze Diskurs trägt eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen dazu bei, dass man sich an solche Berichte gewöhnt und dass es dann auch wenig Konsequenzen gibt.
Du sagtest gerade, das ist nicht neu, aber jetzt ist es ja wirklich, wenn jemand ins Wasser wirft und dessen Tod in Kauf nimmt, ist ja eigentlich wirklich Mord. Und dieser Mord ist ja wiederum nur die Spitze des Eisbergs. Also es gibt ja etliche Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen. Du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben, dem muss ich das nicht erzählen. Und das ist auch deine Arbeit im EU-Parlament. Aber wird das in Brüssel wirklich einfach so toleriert?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Aspekten. Ein Aspekt, den ich auch, bevor ich im Parlament war, unterschätzt habe, ist, dass es gar kein Interesse daran gibt, Aufklärung auch im Parlament durchzusetzen. Ich dachte, bevor ich ins Parlament komme, na gut, wenn man diese Dinge aufdeckt und dann einen Skandal irgendwie öffentlich macht, dass dann am Ende auch Konsequenzen quasi automatisch sein müssen, was ja nicht sein kann, dass man Menschen misshandelt und dann passiert nichts. Aber damit das im Parlament thematisiert wird, damit es auch im Parlament dann entsprechende Maßnahmen gibt, braucht man am Ende irgendwie eine Mehrheit der Abgeordneten, die auch sagt, okay, darum wollen wir uns kümmern, das ist aus unserer Sicht auch ein Skandal. Und wenn man dann zum Beispiel griechischen Abgeordneten im Parlament zuhört, die aus der Regierungspartei kommen, die streiten das nicht nur ab, sondern reagieren vor allem mit Gegenvorwürfen. Sie sagen also, das ist hier vollkommen abwegig, so etwas machen wir nicht, wir behandeln die Menschen doch gut und wir haben so viele Menschen aus Seenot gerettet, wir würden niemals jemandem Schaden zufügen. Und dass hier behauptet wird, dass die griechische Küstenwache sich falsch verhält, also das ist wirklich bodenlos, das sind türkische Agenten, die hier so etwas behaupten, alles gelogen. Eigentlich geht es hier nur darum, Griechenland schlecht zu reden und das lassen wir uns nicht gefallen. Und dann klatschen konservative Abgeordnete und versuchen am Ende eine Mehrheit dafür zu haben, dass ihre Geschichte der Situation irgendwie Wahrheit wird. Und leider haben wir uns da insgesamt einfach sehr von der Realität entfernt. Man würde sich ja wünschen, dass Politik sich einfach anschaut, was gibt es für Probleme, für Beweise zum Beispiel für solche Verbrechen, dass man sich dann gemeinschaftlich darum kümmert, wie man das verhindern kann. Aber so funktioniert aktuell Politik, insbesondere in der Migrationspolitik, leider nicht.
Hast du eine Antwort auf die Frage, warum? Also ich meine, du hast, wie ich schon sagte, mit Europa schafft sich ab, ist der Titel deines einen Buches, wie die Werte der EU verraten werden und was wir dagegen tun können. Ich habe es eingangs gesagt, also Europa ist noch weiter nach rechts gerutscht, die Rechten reden ungern über andere Themen, also so Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Ausbau von Infrastruktur, zukunftsfähiges Wirtschaften, das findet man da jetzt alles nicht so unbedingt. Sie reden aber sehr, sehr gerne. Und ich zitiere mal Gilda Sahibi, die, finde ich, diese Woche eine sehr schöne Analyse dazu geschrieben hat, eine Meistererzählung, nämlich, dass jene Probleme, die eigentlich gelöst werden müssten, ungelöst bleiben, weil sich dieses Meisternarrativ auf alle gesellschaftlichen Probleme und strukturellen Probleme legt und das Meisternarrativ lautet, Ausländer sind verantwortlich für unsere strukturellen Probleme. Klar, auf EU-Ebene ist das auch eine sehr hegemoniale Erzählung gerade. Was können wir denn dann überhaupt tun? Weil du schreibst ja, was wir dagegen, oder hast versucht zu schreiben, was wir dagegen tun können. Gibt es noch irgendwas, was wir tun können?
Natürlich, aber wir müssen dafür einige Voraussetzungen schaffen. Also vielleicht erinnert sich noch der eine oder die andere an Horst Seehofer als Innenminister, der zum Beispiel mal gesagt hat, Migration ist die Mutter aller Probleme, ja. Das sage er seit Jahren und das bestätigen ja aus seiner Sicht dann auch viele Umfragen. Und mit dieser Aussage sagt er eigentlich das, was Gilda Sahibi nochmal dargestellt hat. Also im Prinzip, also ich als Politiker habe keine Schuld am Wohnungsmangel, an schlechter Gesundheitsversorgung, an einem nicht durchfinanzierten Bildungssystem. Das ist alles nicht etwas, was ich lösen kann, sondern der Ausländer ist schuld. Das muss euch klar sein, ich habe gar keine Verantwortung und deswegen kümmere ich mich jetzt darum, dass der Ausländer als solcher sozusagen irgendwie hier mal ein bisschen drangsaliert wird und dann sind all eure Probleme irgendwie gelöst. Und dadurch, dass wir dieses Narrativ so gestärkt haben, und das ist ja jetzt auch in den letzten Tagen, Monaten und Jahren immer offensichtlicher geworden, dadurch ist dann in der Bevölkerung irgendwie auch der Eindruck entstanden, dass es tatsächlich stimmt. Also wenn man das nur oft genug wiederholt, auch aus der ersten Reihe der Politik, dann ja, unterscheiden sich die Debatten irgendwann nicht mehr und vielleicht auch das Bewusstsein in der Bevölkerung nicht mehr so stark von Partys auf Sylt, wo man irgendwas grölt. Und da muss man, glaube ich, verstehen, dass zur Lösung der Probleme jetzt nicht nur einige Maßnahmen notwendig sind, sondern wenn das Problembewusstsein in der Bevölkerung ist, dass Migration ein großes Problem ist und man im Prinzip auch whatever it takes alle Maßnahmen ergreifen kann, weil es eben das größte Problem ist und da muss man jetzt auch mal zupacken, dann hat man Schwierigkeiten, irgendwelche Debatten um Integrationsmaßnahmen, wie kann man, weiß ich nicht, mehr Sprachkurse anbieten, dass Menschen nicht so lange darauf warten müssen, wie kann man in Schulen besser darauf reagieren, dass dort dann vielleicht auch einige Leute sind, die noch nicht die deutsche Sprache sprechen. Also all das tritt dann total in den Hintergrund, weil es eben nur darum geht, Migration zu begrenzen. Auf jedes Problem der Integration wird irgendeine asylrechtliche Maßnahme geworfen und das erzeugt dann natürlich auch Frustration, wenn auch die demokratischen Parteien immer behaupten, also wir machen jetzt Maßnahmen, die werden dazu führen, dass dann alle Probleme gelöst sind und im Prinzip muss man nur die Grenzen besser schützen, dann läuft alles wieder. Und diese Frustration, die entsteht, weil man das ja gar nicht einlösen kann, dieses Versprechen im demokratischen Rechtsstaat, weil, weiß ich nicht, Grenzkontrollen zum Beispiel ja gar nicht dazu beitragen, dass es weniger Asylanträge gibt. Jeder Mensch, der Asyl beantragen will, kann das auch an einer Grenzkontrolle machen. Entsteht dann so ein Rechtsrutsch in der Debatte, wo am Ende Leute sagen, na gut, aber wenn die demokratischen Parteien versprechen, dass hier niemand mehr ankommt, dass es keine irreguläre Migration mehr gibt, dass alle Probleme gelöst werden, aber das gar nicht passiert, dann muss man sich, glaube ich, nicht wundern, dass Leute irgendwann sagen, naja gut, wenn wir hier alle erzählen, dass es eigentlich richtig ist, dass niemand mehr ankommen kann und alle, die ankommen, eigentlich Verbrecher sind, dann ja, muss man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn irgendwann rechtsradikale Parteien gewählt werden, weil man ja die ganze Zeit erzählt hat, dass die eigentlich das richtige Ziel verfolgen. Sie dann wahrscheinlich sogar zu Recht behaupten, dass sie viel effizienter mit diesem Problem Migration umgehen, weil sie sich eben gar nicht um diese rechtsstaatlichen Fragen scheren. Und ich glaube, das habe ich jetzt so lange erzählt, weil wenn wir die Voraussetzungen in der Diskussion in Deutschland nicht schaffen, dass man versteht, dass Migration natürlich eine Herausforderung mit sich bringt, auf die eine Gesellschaft reagieren muss, wo man die entsprechende Infrastruktur braucht, sondern wenn wir im Gegenteil dann eher Infrastruktur einkürzen, alles noch bürokratischer machen, irgendwelche Bezahlkarten einführen, die Integration dann noch verhindern, dann erzeugt man das Problem selbst und verstärkt es eigentlich, statt es zu lösen, dass eben viele Leute hier auch Jahre, nachdem sie angekommen sind, immer noch keinen sicheren Aufenthalt haben, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und so weiter. Und das ist, glaube ich, das erste Problem, was man lösen muss. Und zweitens muss man dann, also zum Beispiel in der Europäischen Union, einfach dafür sorgen, dass es wieder normal wird und dass man irgendwie stolz darauf ist, Menschen in Not zu helfen. Mit 27 EU-Staaten haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, auch mit 1 Million Asylanträge wie im letzten Jahr gut umzugehen. 450 Millionen Leute in der EU, das ist jetzt kein Hexenwerk zu organisieren, dass man 1 Million Asylanträge bearbeitet und schaut, wer hier Schutz bekommt und wer nicht, und dass man dann auch die entsprechenden Maßnahmen und Möglichkeiten schafft, dass die Menschen, die Asyl bekommen, dann auch schnell Teil der Gesellschaft werden.
Also eigentlich wieder ein, wir schaffen das, wie 2015, und wir haben lustigerweise auch eine Podcast-Reihe zu dem Thema produziert, 5 Jahre später, wo wir festgestellt haben, selbst in einer sehr kleinen Kleinstadt in Bayern haben die Leute das ja tatsächlich auch geschafft. Also das ist ja, wie du gerade sagtest, etwas, was man wuppen kann, gerade wenn alle mitmachen würden.
Genau, aber man muss eben die Voraussetzung dafür schaffen und nicht immer neue Probleme. Und da sehe ich schon ein Politikversagen auch demokratischer Parteien, will ich jetzt auch keiner der relevanten Parteien ausnehmen, auch meine nicht. Wir schaffen es momentan nicht, über das rhetorische Bekenntnis zum Einwanderungsland hinauszukommen. Es ist zum Beispiel eben so, dass wir jetzt auch eine Diskussion darüber führen, ob ukrainische Geflüchtete eigentlich Bürgergeld bekommen sollen, weil die CDU jetzt behauptet, also das Bürgergeld sei daran schuld, dass die ukrainischen Geflüchteten hier nicht arbeiten. Dass es hauptsächlich Frauen und Kinder sind und es zum Beispiel an Kinderbetreuung mangelt und man gar keine Möglichkeit hat, dann irgendwie arbeiten zu gehen. Und dass wir Strukturen haben, die oft so funktionieren, dass man sagt, erst musst du die Sprache lernen, ein bestimmtes Niveau haben, B2 oder so, und dann darfst du auch arbeiten, dann kriegst du einen Job. Das tritt dabei in den Hintergrund. Aber ein modernes Einwanderungsland müsste natürlich sagen, also möglicherweise insbesondere, wenn die Liberale mit in der Regierung sind, also wenn sich hier ein Arbeitgeber, eine Arbeitnehmerin sucht und dann wird dort irgendwie ein Vertrag geschlossen, dann sollen die doch gemeinschaftlich irgendwie gucken, wie man da klarkommt, und dann ist doch ziemlich egal, welche Sprache die sprechen. Hauptsache, jemand hat Zugang zum Arbeitsmarkt und zahlt dann irgendwie Steuern. Und da sind wir eben, glaube ich, sehr verkopft in so einer Logik, die eigentlich, ja, sagt, naja, so richtig wollen wir das eigentlich nicht mit dem Einwanderungsland, so richtig wollen wir eigentlich nicht, dass es hier einfach wird, anzukommen, Teil der Gesellschaft zu werden. Eigentlich wollen wir das immer komplizierter machen, beispielsweise auch beim Familiennachzug oder so, damit die Menschen merken, es lohnt sich gar nicht, nach Deutschland zu kommen, und dadurch schaffen wir die großen Integrationsprobleme, die es hier gibt, selbst, und werfen dann auf diese Probleme immer irgendwelche Ideen, dass man eigentlich nur noch die Grenzen besser kontrollieren müsste, obwohl es ja gar keinen Mangel an Grenzkontrollen an den Außengrenzen gibt. Im Gegenteil, es ist nur so, dass zum Beispiel Länder wie Polen einen Teufel tun, um Menschen zu registrieren an ihren Grenzen, die dann unregistriert, weiß nicht, in Frankfurt oder ankommen, weil Polen gar kein Interesse daran hat, sie zu registrieren, weil es in der Folge heißen würde, dass sie sich auch um die Menschen kümmern müssen.
Wegen Dublin. Du sagtest vorhin, erste Reihe der Politik übernimmt eben dieses Meisternarrativ auch. Ich musste sofort an Olaf Scholz denken, das große Spiegelcover in großen Stil abschieben letztes Jahr, oder auch jetzt, wie du gerade sagtest, die Bürgergelddebatte, ukrainische Geflüchtete, was ja in der FDP, also auch eine Regierungskoalitionspartei, Ampelpartei, aufgenommen und wieder gespiegelt wurde. Ist das das, was wir tun können oder was auch die demokratischen Parteien tun müssen, dass sie aufhören, dieses Meisternarrativ immer wieder zu übernehmen und mitzuspielen?
Ja, also ist ja ein offensichtlich großer Unterschied, ob wir mit dem Narrativ, wir schaffen das, an diese Fragen herangehen, oder mit dem Narrativ, wir müssen endlich in großem Stil abschieben. Und ich bin jetzt echt nicht in allen Fragen irgendwie ein großer Angela Merkel-Fan, aber das fällt mir einfach auch bewusst auf, dass die Ampel da offenbar andere Narrative verfolgt gerade. Heißt ja nicht, dass die Ampel nicht auch, weiß ich nicht, mit dem Chancenaufenthaltsrecht und so weiter Schritte in die richtige Richtung geht, aber ich glaube, sie verschiebt die Debatte so stark nach rechts, dass man diese Erfolge dann gar nicht mehr konsistent irgendwie in eine Gesamtstrategie gießt, sondern eigentlich ziemlich lost ist.
Also Sahebi sagt ja, wir haben diese Haupterzählung in unseren Gesellschaften, die sagt, die Ausländer sind an allen strukturellen Problemen schuld. Und darum reden wir immer, wenn es strukturelle Probleme gibt, über Ausländer, obwohl eigentlich es über die strukturellen Probleme zu reden gilt.
Ja.
In dem Moment, wo wir uns von dieser Haupterzählung verabschieden, müssen wir anfangen, beispielsweise sehr viel Geld aufzuwenden, um die unteren Schichten mit hinreichend Wohnraum zu versorgen.
Ja, klar.
So lautet ja das Problem. Und dann kann ich nicht mehr so leben, wie ich jetzt lebe, weil dann habe ich weniger, dann muss ich mehr Steuern zahlen. Da fängt's schon an.
Du. Ja, aber ich zitiere Anders Lebermann, für 99 bis 99,5% der Menschen ist das alles überhaupt kein Problem. Also wenn wir jetzt sagen, wir besteuern mal das reichste 1% oder sowas, ja.
Wenn ich da zum reichsten 1% gehören würde.
Zu denen gehörst du selbst du nicht, das stimmt.
Selbst ich nicht, genau. Apropos Prozent. Falls dieser Tage irgendwer mal über Jubelmeldungen stolpern sollte, Deutschland hätte jetzt endlich das 2%-Ziel der NATO erreicht, ne? Also Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts sind eigentlich irgendwie zugesichert, so als NATO-Beitrag. Nein, hat Deutschland nicht. Die Tagesschau hat ein Papier vom Bundesfinanzministerium, das ich im Original leider nicht gefunden habe. Und da haben sie mal drin nachgeguckt, wie die Bundesregierung denn überhaupt auf diese 2% kommen. Es sind sogar mehr. Wir haben der NATO für dieses Jahr gut 90 Milliarden Euro gemeldet. Das wären dann 2,12%. Ich mache aber trotzdem mal mit 2% weiter, weil da ist es auch schon bemerkenswert genug. 2% wären 86 Milliarden Euro. Der normale Verteidigungshaushalt hat 52. 20 Milliarden kommen aus diesem Zeitenwenden-Rums-Bums-Sondervermögen. Das heißt, es fehlen 24 Milliarden. Ich zitiere die Tagesschau. Der Anteil von Posten, der nicht aus dem Verteidigungsministerium selbst stammt, ist dabei auffällig hoch. Darin Zinsen für Rentenzahlungen. Also Soldaten. Mhm. Entwicklungshilfe. Kindergeldzahlungen vom Familienministerium an Bundeswehrangehörige. Jetzt kommt ein schönes Ding. Versorgungsleistungen für die ehemaligen Angehörigen der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik.
Was?
Mittel zum Wiederaufbau in Krisen- und Kriegsgebieten, Krisenpräventionsausgaben beim Auswärtigen Amt und Mitgliedsbeiträge der Bundesrepublik an die Vereinten Nationen. Ich würde so gerne das Originalpapier mal sehen, weil da stehen mit Sicherheit stehen da noch mehr so eine Schoten drin.
Was?
Das ist geil, ne? Aber die Bundesregierung muss sich kein...
Es ist sehr kreativ. Also man muss mir mal die Person loben, die das zusammengestellt, oder die Personen, die das zusammengestellt haben, wie kreativ man sein kann. Ne?
Die Bundesregierung hat eine super Ausrede.
Ja.
Das ist international ein übliches Vorgehen.
Okay,
anscheinend machen das alle so oder die meisten so. Meine Mutter mal gesagt hat, wenn alle Kinder vom Baum springen, springst du dann auch nur, weil die gesprungen sind? Ja, anscheinend. Und der größte Witz ist, diese 20 Milliarden aus dem Sondervermögen, die sind, ich glaube, das können sie nächstes Jahr nochmal einbuchen, also nochmal so viel, und dann ist die Kohle auch schon wieder weg.
Mhm.
Das heißt, in ein paar Jahren sind wir dann wieder bei 1,6, realistisch 1,2%, und dann dreht Trump uns den Schutzhahn ab. Schutzhahn, interessantes Wort.
Hast du eben erfunden, ne?
Ich habe gerade ein neues Tier erfunden, ja.
Sehr gut. Wir bleiben im Ausland und gucken nach Österreich. Weil in Österreich oder in Österreichs Regierung, ja, du, was glaubst du, was wir für die Österreicher sind?
Ja.
Ja.
Ich wollte gerade, aber ich sag's nicht.
Jedenfalls gibt es eine Koalitionskrise in der Regierung dort. Und die hat eine Frau ausgelöst, deren Namen außerhalb von Österreich wahrscheinlich wenige vorher kannten. Also ich kannte sie vorher nicht. Und zwar ist das Leonore Gewessler oder Gewessler oder Gewessler oder Gewessler?
Gewessler.
Also entweder stark auf der ersten Silbe betont, würde ich denken, so Gewessler. Also weißt du, Österreich oder ist das eher Schweiz? Egal.
Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur,
also Leonore.
So. Ja, die Leonore.
Die Leonore hat das nämlich gewagt, entgegen der Koalitionsvereinbarung in Österreich auf EU-Ebene im Ministerrat, also das ist in dem Fall dann der Rat, der zusammengesetzt ist aus den Umweltministerinnen und Umweltministern der Mitgliedstaaten, für ein Renaturierungsgesetz zu stimmen, das vorsieht, ich glaube, wir haben ja auch schon mal in der Sendung drüber gesprochen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, dass bis 2030 mindestens 20% der Land- und Meeresflächen der EU und bis 2050 alle sanierungsbedürftigen Ökosysteme wiederhergestellt werden müssen. So, sehr ambitioniert, aber toll für die Umwelt. Und ich glaube, es war hier schon mal eine gute Nachricht, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Jedenfalls hat man in Österreich befürchtet, dass das viel zu große Einschnitte für die Landwirtschaft bringen könnte. Und man will ja die Landwirte nicht auf die Barrikaden bringen, ne? Das haben wir ja in Deutschland auch, dass wir da sehr vorsichtig geworden sind. Und ich glaube, in der EU ist das generell so ein Ding. Jedenfalls hat sich die grüne Umweltministerin nicht an dieses Nein ihres Koalitionspartners, also das ist die ÖVP übrigens, die Österreichische Volkspartei, so ein bisschen was wie bei uns die CDU, ne? Ich würde sagen noch ein bisschen rechter.
Die Merz-CDU, ja.
Genau, weil in Österreich koalieren die auch ganz gerne mal mit der FPÖ und das wiederum ist halt die sehr rechtsextreme Partei in Österreich. So, jedenfalls gibt's jetzt Krach. Die ÖVP wirft der Leonore vor, dass sie jetzt gesetzes- und verfassungswidrig da im Ministerrat zugestimmt hätte und hat wirklich Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien eingereicht.
Wann hat denn die ÖVP das letzte Mal ein solches Verhalten auf EU-Ebene an den Tag gelegt? Ich wette, die sind da auch kein Kind von Traurigkeit, oder?
Das ist auch das Argument von Leonore, die sagt, die ist da relativ entspannt, die sagt halt so, naja, also weißt du, ganz oft hat die ÖVP auch gegen den Willen der Grünen für oder gegen irgendwas gestimmt. Wo ist denn da jetzt das Problem?
Und ich dass man mit Hass auf die Grünen sehr gut Stimmen von den Einfältigen einfangen kann.
Das stimmt, das stimmt. Aber in meiner Wahrnehmung wird sie international eher fast so ein bisschen gefeiert dafür. Und es ist ja auch wirklich so ein bisschen eine Story, wie man sie in der Politik selten sieht. Also dass wirklich mal eine hingeht und sagt, okay, Leute, I have one job, ja, Umweltministerin.
So. Ich mache jetzt das, was nötig ist.
Ja, ich mache jetzt Umweltpolitik und alle rasten halt aus. Und ich würde mir so wünschen, dass das öfters mal passiert, weil ich meine, also gerade wenn man das jetzt mal überträgt auf die Ampelregierung, der Wissing macht ja auch, was er will, ja. Könnten da ja, nicht auch der Özdemir, Steffi Lemke, wir haben, könnt ihr nicht auch sagen, hey cool, dann machen wir jetzt auch, was wir wollen.
Na, if they go low, we go high. Ne? Mm. Das Problem ist ja, wenn du sowas machst, billigst du letztendlich dadurch, dass Volker Wissing sowas macht. Und du billigst dadurch auch, dass irgendwelche Leute aus der extremen Rechten sowas machen. Weil die natürlich sich auch immer damit rechtfertigen können, naja, ich habe das getan, was nötig ist. Ich habe halt andere Prioritäten. Das Problem ja. mit der Erderwärmung, klar, ist ein physikalisches Problem, aber im politischen Verhandlungsprozess ist das so noch nicht angekommen. Also ich bin da zwiegespalten. Natürlich freut mich das, ne, weil klar, alles, was gegen die Erderwärmung hilft, mach um jeden Preis. Ne? Das geht ja gar nicht anders. Aber letztendlich kann jetzt niemand von den österreichischen Grünen sich mehr hinstellen und sagen, ihr Arschlöcher. Wir hatten eine andere Vereinbarung.
Ja, das stimmt, aber das, ich bin sehr gespannt, weil ich bin vor allem auch, weil es jetzt ja auch wirklich vor Gericht gehen soll, mal gucken, ob das Gericht das auch überhaupt annimmt, diese Anzeige, aber fände ich ja mal interessant, das durchzuklagen, weil ich meine, was ist denn der Job einer Umweltministerin? Also ich meine, es geht ja um die Umwelt und wie man Schaden der Umwelt, der vielleicht auch schon in der Vergangenheit passiert ist, wie man den wieder beseitigen kann. Und ob es überhaupt möglich ist, einer Umweltministerin dafür dann Amtsmissbrauch anzuhängen. Also ich will das einfach mal sehen. Amtsmissbrauch haben die ihr vorgeworfen.
Ja, das finde ich ja ein bisschen schwierig jetzt.
Ja, eben. Deswegen, ich hoffe so ein bisschen, dass das einmal durch alle Instanzen geht, weil ne, also ich finde, da geht es schon auch ums Prinzip. Wenn eine Umweltministerin, die sich um die Umwelt kümmert, ist also ein Problem.
Ja, für solche Leute wie die ÖVP ganz bestimmt.
Ja, klar. Also, ne?
Ich habe ein schönes Ding gefunden, so eine schöne Geschichte. Also ein bisschen wie mit der Schweiz und der Deutschen Bahn. Die Geschichten kennen wir ja, ne? Es jetzt keine deutschen Züge mehr in der Schweiz fahren dürfen, weil die alle immer so spät sind, dass die Schweizer ihren Fahrplan sonst durcheinander kriegen. Das Ganze, also so ungefähr, bloß halt im Norden. Und zwar geht es um die Hansa Power Bridge. Das sollte eine 700-Megawatt-Leitung, Stromleitung von Schweden nach Deutschland werden. Also 300 Kilometer Stromkabel in echt dick. So. Die Idee dabei war, einerseits mehr Ökostrom aus Gesamtskandinavien nach Deutschland pumpen zu können, andererseits aus Deutschland aber auch nach Südschweden Strom liefern zu können, um in Südschweden die Versorgung zu stabilisieren. Privates Projekt, natürlich, privatwirtschaftlich. Und die schwedische Regierung fand das aber irgendwie nur so mittel und hat das Ding einfach mal verboten, weil Ich zitiere, der deutsche Strommarkt funktioniert nicht in einer Weise, die den Akteuren des Strommarktes korrekte Preissignale gibt. Vor allem, weil Deutschland im Gegensatz zu Schweden nicht in Stromflächen unterteilt ist, die den erheblichen Engpässen entspricht. Wir erinnern uns, Ökostrom wird im Norden Deutschlands künstlich verteuert, weil das ganze Land einen einheitlichen Strompreis hat. Im Norden wird mehr in Ökostrom investiert, darum sind da die Netzentgelte höher als im Süden, weil die Netzentgelte sind regional unterschiedlich. Der Süden bekommt dadurch letztlich Strom für viel weniger Geld, als es eigentlich für ihn angemessen wäre zu bezahlen. Darum diskutieren sie gerade in der Politik so ein bisschen die Netzentgelte irgendwie zu stabilisieren und zu vereinheitlichen. Ich persönlich finde, das reicht nicht, aber egal. Und da sagen die Bayern jetzt auch vermutlich dann, ne, ja, warum sollen wir für den Ausbau von Schleswig-Holstein bezahlen? Außerdem machen wir sowieso schon einen Länderfinanzausgleich. Das nächste Problem ist dann außerdem noch, dass im Norden so viel Ökostrom produziert wird, dass die Leitungen nicht reichen, ihn nach Süden zu transportieren. Da hat Söder übrigens gerade gesagt, nein, okay, wir machen vielleicht doch manchmal eine Überlandleitung, weil er wollte ja nicht Überlandleitungen haben da unten. Also die Leitungen reichen nicht, um den Strom nach Süden zu transportieren. Darum schalten wir im Norden die Ökostromerzeugung einfach ab und dafür Gaskraftwerke im Süden an.
So, das wäre halt
relativ simpel lösbar, das Problem, ja, wenn die südlichen Bundesländer ordentlich Ökostrom produzieren würden.
Was sie nicht tun.
Ne, weil dann müssten sie genauso viel investieren. Dann hätten sie auch höhere Netzentgelte. Und das ist aber, ja, mei, das haben wir ja noch nie so gemacht. Ist also ein Hinweis darauf, dass die einzige Infrastruktur, die wir Deutschen überhaupt noch können, ja, Bahn können wir nicht, haben wir Schweiz gesehen, Strom können wir nicht, sehen wir in Schweden, Autobahn.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Können wir noch. Aber auch nur so lange, wie die Autobahn nicht über eine Brücke führt. Schweden hat übrigens 4 Strompreiszonen. Die nördlichen Bundesländer fordern, dass Deutschland in 2 Strompreiszonen, Nord und Süd, aufgeteilt wird. Die haben jetzt nicht das Gefühl, dass es den Schweden irgendwie schlechter geht als uns damit. Bloß den Bayern, denen geht's halt zu gut. Also,
ja. Tja, so ist das mit den Interessen.
Die Interessen.
Schauen wir mal über den Tellerrand und zwar mit Sham Jaff nach Saudi-Arabien. Genauer gesagt schauen wir nach Mekka. Da pilgern ja jedes Jahr, ich weiß gar nicht wie viele, Hunderttausende, Millionen.
Ach, Millionen.
Menschen. Muslime.
Millionen und Abermillionen.
Pilgern dahin, weil sie ja irgendwie einmal im Leben soll ja jeder Muslim einmal in Mekka gewesen sein. Und das nennt sich eben die sogenannte Hajj. Und diese Woche war die Hajj leider mit Negativnachrichten präsent in Europa, in Deutschland auch, weil dort Menschen gestorben sind bei dieser Pilgerreise und zwar gar nicht wenig. Und warum die gestorben sind und was das Problem dahinter ist, das erzählt uns die Scham.
Jedes Jahr reisen etwa 2 Millionen Menschen aus der ganzen Welt nach Mekka in Saudi-Arabien. Aber leider gibt es auch jedes Jahr immer wieder solche Headlines wie das von dieser Woche. Beispielsweise gab es 2015 eben diese Massenpanik, wo über 2000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und dieses Jahr war es eben die Hitze, die so viele Probleme verursacht hat. Ich habe gelesen, am Montag wurden rund um die große Moschee etwa 51,4 Grad Celsius gemessen. Also unglaublich heiß. So, seit langem gibt es eben die Kritik daran, wie Saudi-Arabien diese riesige Veranstaltung organisiert. Das gab es auch 2015, das gibt es eigentlich jedes Jahr. Das ist so eine mehrtägige Veranstaltung, diese Pilgerfahrt. Die Kritik wird immer lauter, vor allem wird die lauter, weil natürlich, also erstens, es kostet unglaublich viel für sehr viele PilgerInnen auf der ganzen Welt und die Temperaturen steigen ja immer weiter. Und das bringt eben viele PilgerInnen tatsächlich in sehr große Gefahr. Viele Menschen werden sich eben dieser Risiken immer bewusster und fordern eben deswegen auch bessere Bedingungen rund um die Pilgerfahrt rum. Und weil die Zahl der Menschen, die nach Mekka jedes Jahr gehen, auch nicht weniger wird, also es sind ja bereits schon 2 Millionen Menschen, über 2 Millionen Menschen, die nach Mekka reisen jedes Jahr, wird die Situation auch ehrlich gesagt nicht einfacher werden in der Zukunft. Eigentlich sollten nur diejenigen Muslime, Musliminnen nach Mekka pilgern, die sich die Reise auch leisten können. So war das eigentlich immer vorgesehen. Aber jedes Jahr gibt es eben mehr Anträge, vor allem eben wegen des Bevölkerungswachstums auch in der muslimischen Welt. So, wie läuft das Ganze ab, wenn man also nach Mekka pilgern möchte? Es gibt zwei Wege, um zur Hadsch zu gelangen. Und ein Weg hängt davon ab, aus welchem Land man kommt. Denn für jedes Land vergibt Saudi-Arabien jährlich eine bestimmte Anzahl an Pilgervisa, an Hadsch-Visa. Diese werden von lokalen Reisebüros im Paket verkauft und müssen dann eben vom saudischen Hadsch-Ministerium genehmigt werden. Und so bekommt man dann ein offizielles Hadsch-Visum. Aber, und das ist jetzt der zweite Weg, es gibt auch viele PilgerInnen, die ohne offizielles Visum reisen. Manche kaufen Visa auf irgendwelchen inoffiziellen Märkten, andere umgehen die Visumspflicht komplett. Also sie haben gar kein Visum, als wenn sie nach Saudi-Arabien reisen. Und hier fehlt es tatsächlich an Transparenz. Sie wissen eigentlich, also wir JournalistInnen wissen eigentlich gar nicht, wer davon profitiert, wie die Visa ausgestellt werden. Ist es ein Zweitverkauf, ein Drittverkauf, ein Viertverkauf? Das ist alles noch Aufgabe von uns Journalistinnen, das herauszufinden. Aber Tatsache ist, das wird eben so gemacht. Mehrere Hunderttausende von Menschen haben eigentlich versucht, eben auch ohne Visum einzureisen, beziehungsweise mit verschiedenen anderen Visa, mit diesen nicht offiziellen Hadsch-Visa reinzukommen. Es ist zwar religiös und gesellschaftlich verpönt, illegal zu Hadsch zu gehen, aber eben immer mehr ältere Gläubige, die eben das bisher noch nicht geschafft haben, aus was auch immer, was wir gründen, ja, sehen darin tatsächlich ihre Chance, die einzige Chance, jemals nach Mekka zu gelangen. Und wenn sie dann ohne Visum reisen, ja, dann wohnen sie meist in sehr überfüllten Sammelunterkünften. Besonders die Hitzeopfer dieses Jahres waren oft ältere PilgerInnen ohne offizielle Papiere, Ausländern, die sich in einer Wirtschaftskrise tatsächlich momentan befinden. Ich habe gelesen, dass für TunesierInnen beispielsweise mittlerweile die Hadsch bis zu 15.000 Euro kostet. Saudi-Arabien versucht auch schon mehreren Jahren was zu tun, vor allem gegen diese Schlagzeilen, diese sehr negativen Schlagzeilen, die jedes Jahr eigentlich immer hochkommen. Das Land hat sehr viel in die Infrastruktur in Mekka vor allem investiert, aber das reicht offenbar eben nicht aus. In einem sehr interessanten Interview in der Taz mit der Sozialanthropologin Madawi Rashid sagt sie, Saudi-Arabien hat den Klimawandel einfach nicht ernst genommen. Man hätte doch bedenken müssen bei den Vorbereitungen für die Hadsch dieses Jahr, dass die Temperaturen im Sommer heutzutage bis zu 50 Grad, und wir haben ja jetzt gelesen, das war sogar mehr als 50 Grad, dass sie eben diese Schwelle erreichen könnten. Sie kritisiert auch sowieso die Kommerzialisierung der Hadsch. Tatsächlich gibt es eben dort 5-Sterne-Hotels, Einkaufszentren, Fastfood-Ketten. Ich habe auch gesehen, einige fahren mit Golfmobilen durch Mekka, während eben, wie gesagt, ärmere PilgerInnen in überfüllten Unterkünften hausen müssen. Es gibt auch Luxushotels für verschiedene PilgerInnen. Das geht eigentlich gegen diesen Gedanken der Pilgerfahrt, nämlich, dass es darum geht, dass jeder, egal was für eine Hautfarbe, egal was für ein sozioökonomischer Background, wie viel Geld man in der Tasche hat, dahin gehen darf, dahin gehen kann. Das ist ja eine der Pflichten im Islam, mal die Hadsch zu machen. Und ja, kritisiert eben diese Kommerzialisierung überhaupt des Hadschs, das gerade in Saudi-Arabien stattfindet. Schlägt auch vor, also Madawi Rashid schlägt auch im Interview vor, die Hadsch eben deswegen auch transparenter zu gestalten, einen Rat muslimischer Länder einzurichten, der die Pilgerfahrt verantwortet. Dieser Rat eben könnte eben Wege finden, die Anzahl der PilgerInnen zu begrenzen oder eben auch solchen Schlagzeilen, Katastrophen vorzubeugen. Aber ja, ist eher unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Saudi-Arabien wird wahrscheinlich die Kontrolle über die Hadsch nicht abgeben. Das ist für das Land nicht nur ein sehr lukratives Geschäft, sondern eigentlich verleiht es dem König auch sehr viel Legitimität. König Salman wird sich eben als Diener der beiden heiligen Städten Mekka und Medina weiterhin auch bezeichnen dürfen, weil sie eben die Kontrolle über die Hadsch haben. In Anbetracht der Tatsache, dass es Teil der staatlichen Entwicklungsstrategie von Saudi-Arabien ist, bis 2030 die Zahl der PilgerInnen sogar noch zu erhöhen auf 3 Millionen PilgerInnen, glaube ich, werden wir über die Hadsch jedes Jahr hier sprechen müssen. Und das wahrscheinlich nicht wegen welchen positiven Schlagzeilen, leider. Also ich hoffe es, ja, aber unwahrscheinlich.
Nee, Kommerzialisierung von religiösen Ritualen, also damit habe ich ja jetzt wirklich gar nicht gerechnet. Im Christentum gibt es sowas ja nicht. Ach ja, Leute. Hier, apropos Religion. Nach der EU-Wahl gab es doch so ein ganz, ganz schlimmes Rauschen im Blätterwald, dass die Jugend einen Rechtsruck vollzogen hätte.
Ja, hat sie nicht, ja.
Das konnte die Frankfurter Allgemeine Zeitung jetzt natürlich nicht unbedingt so stehen lassen, weil wenn das tatsächlich so wäre, dann kann man die linke Gefahr nicht mehr so geil beschwören, wie die das ganz gerne machen. Also sind sie zum Institut für Demoskopie Allensbach gegangen und haben die beauftragt, mal nachzufragen. Das war jetzt gemein. Allensbach macht monatlich für die FAZ sowas wie den Deutschland-Trend für ARD aktuell.
Man kann sagen, machen die das nicht regelmäßig?
Ja, die machen das regelmäßig, aber hat gerade so schön in mein Narrativ gepasst. So, die Frage, die beantwortet haben wollten, ist, beziehungsweise sie aus den Daten rausgezogen haben, ist die Frage, gibt es Anzeichen für eine Radikalisierung und eine Tendenz zu politischen Rechten in der jungen Generation? Das Ergebnis lautet, naja. So. Zusammenfassend lässt sich sagen, also sie haben einige Daten ausgewertet, Sympathie für Parteien, wie wichtig findest du bestimmte Politiken, wie wichtig findest du bestimmte Themen. Und was sie gesehen haben ist, dass die junge Generation, also die unter 30-Jährigen, weniger stark vom gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt abweichen.
Ja, genau.
So, das ist es. Also sie stehen ein bisschen weiter links, aber nicht so weit links, wie man vielleicht erwarten würde. Und die Arbeitshypothese der Frankfurter Allgemeinen ist, und die finde ich zumindest mal bedenkenswert, möglicherweise ist der Grund für diese öffentliche Erregung, dass es früher starke Generationenkonflikte gab und die gibt es jetzt nicht mehr. Und es kann gut sein, dass in vielen Köpfen, also so auch in meinem Kopf zum Beispiel, weil ich bin jetzt in dem Alter, ich gehöre zu der Generation, die, ich sag mal, in den Chefredaktionen den Ton angeben sozusagen, dass in unseren Köpfen immer noch drinsteckt, dass es ja einen irrsinnigen Generationenkonflikt geben muss, weil den hat's ja immer gegeben. Und wenn die Gesellschaft insgesamt nach rechts rückt, dann müssen die jungen Leute ja notwendigerweise viel stärker nach links rücken, um sich von uns Alten abzugrenzen.
Ja.
Die FAZ sagt, kann aber auch sein, dass das gar nicht mehr so ist.
Ja, weil wir so links sind.
Ja, nee.
Das ist wieder die Linken schuld.
Das habe ich ja schon immer gesagt. Also irgendwann, meine Kinder werden wahrscheinlich irgendwann mit HJ-Frisur rumrennen. Und guck dich um, wie die Kinder rumrennen.
Du hast leider recht. Oh Gott. Aber ich habe das schon an dem Wahlabend, da haben sie ja diese Grafiken auch gehabt, ne, im Fernsehen und so und die Jugend und warum wählen die denn so rechts? Und ich dachte, Moment, ich guck noch mal hin. Also die Erwachsenen, also die über 30-Jährigen haben 16% AfD gewählt und die unter 30-Jährigen haben auch 16% AfD gewählt. Wo ist da jetzt der Skandal? Und der Unterschied war tatsächlich ganz interessant, dass wenn man jetzt die AfD nimmt, ja, dann sind die Zahlen ungefähr gleich. Das war früher nicht so, muss man auch sagen. Die haben stark zugelegt bei den Jugendlichen. Ich glaube, +10% oder irgendwie sowas, also viel. Aber interessant fand ich, dass die CDU, wenn man die Balken nebeneinander gehalten hat, dann haben die unter 30-Jährigen nur halb so viel CDU gewählt wie die über 30-Jährigen. Da ist der Unterschied.
Hat die FAZ auch gesehen, also Allensbach. Ja. 37% finden die CDU-CSU am sympathischsten bundesweit, also Gesamtbevölkerung, yeah. 37%, aber nur 25% der unter 30-Jährigen, also gerade mal ein Viertel. Ein Viertel zu einem guten Drittel.
Das ist eigentlich der größte Unterschied in dieser ganzen Tabelle. Und dann kommt der Unterschied bei Volt. Da waren nämlich auch sehr viele junge Menschen, die ihr Kreuz bei Volt gemacht haben. Finde ich auch interessant.
Was ich auch ganz schön finde, ist, wenn wir schon bei Zahlen sind, sympathischste Partei, Gesamtbevölkerung, 14% Grüne, 21% unter 30-Jährige.
Ja.
Finde ich auch ganz interessant.
Also es gibt den Unterschied schon, ne?
Es gibt Unterschiede. Es gibt auch tatsächlich, sind mehr unter 30-Jährige, also mehr unter 30-Jährige, hast du ja auch gesagt, finden die AfD sympathischer als die Gesamtbevölkerung. Gesamtbevölkerung 13% für AfD, unter 30-Jährige 17%.
Ah ja, okay. Also das ist jetzt die Allensbach-Umfrage. Ich habe gerade die Europawahlergebnisse sozusagen zitiert. Ja. Da gibt's noch
und sonst, also die, dann so die Themen, mehr bezahlbarer Wohnraum, fast deckungsgleich.
Ja,
über 30, also gesamt unter 30. Inflation bekämpfen ist deckungsgleich, wobei ich Inflation bekämpfen. Das ist irgendwie auch so ein Ding, da muss man auch irgendwann wahrscheinlich mal allen möglichen Chefredakteuren und Redakteurinnen die Hodenpressen anlegen. Ja, auch den Mädchen. Damit die mal aufhören, immer so das hat zu Hitler geführt, was es nicht hat. Vor Hitler war Deflation. Aber diese, ich fange schon wieder an, mich aufzuregen. Hör auf. Was rege ich mich auf? Rente sichern finden 2/3 der Gesamtbevölkerung wichtig, aber nur die Hälfte der unter 30-Jährigen.
Komisch, ne?
Wie kommt denn das komisch? Das ist ja komisch.
Warum denken die denn da nicht drüber nach?
Ja, wie kommt denn das?
Wir bleiben beim Faschismus. Und aus dem Themenfeld Faschismus kommt die gute Nachricht. Und zwar hat die sozialistische Regierung in Spanien, nein, die ist nicht die ist sozialistisch geführt, das berichtet der Guardian, hat rechtliche Schritte gegen die nationale Francisco Franco Foundation eingeleitet. Das ist eine Stiftung, deren Ziel die Förderung und Bewahrung des Erbes von General Francisco Franco ist. Also ein Diktator, der Menschen ermordet hat. Am Donnerstag hat Spaniens Kulturminister verkündet, dass er ein Gerichtsverfahren zur Auflösung der Stiftung eingeleitet hätte, weil...
Wow.
Ja.
Entschuldigung.
Ja, eben. Ich sage, gute Nachricht. Weil die sich nämlich nicht an die Gesetze hält. Und die Gesetze verbieten jegliche Verherrlichung des Franco-Regimes. Das Gesetz ist da ziemlich klar, das sagt ganz klar, also alle Institutionen und Organisationen, die, Zitat, den Francoismus entschuldigen, den Staatsstreich, die Diktatur oder ihre Führer verherrlichen und die Opfer des Staatsstreichs, des Bürgerkriegs und des Francoismus verachten und erniedrigen oder direkt oder indirekt Hass oder Gewalt gegen sie schüren, die müssen alle zugemacht werden.
Ja, super. Es gibt an der Stelle einen Hörtipp zur Geschichte Spaniens, zur Geschichte der spanischen Diktatur unter Franco und den Jahren danach bis heute der Aufarbeitung und so weiter. Das ist ein Ding vom Deutschlandfunk und heißt Das Tal der Gefallenen. Dreiviertelstunde lang, aber witzige Geschichte, also weil Spanien hat da sehr, sehr mit sich und seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart zu kämpfen, was dieses Thema angeht.
Ja.
Das ist eine der beeindruckendsten Sendungen, die ich in den letzten Jahren gehört habe tatsächlich. Ja. Tue ich in die Shownotes, also wirklich super.
Und für alle, die jetzt sagen, aber es ist doch auch wichtig, an sowas zu erinnern und so, ne, auch für die Opfer ist es wichtig und so weiter. Es ist schon so ein kleiner Führerkult, der da bei dieser Stiftung getrieben wird. Also man kann es auf der Webseite sehen, da verkauft sie zwar auch so Bücher, aber auch, wie es heißt, patriotische Krawatten, Gürtel, Badehosen, ja. Ihr Geschäftsführer,
Franco-Badehosen. Ja. Gauland-Badehosen.
Ne? Hitler-Badehosen.
Hitler-Badehosen. Ja, aber ich musste gerade an Gauland, dieses Foto, wo sie ihm die Klamotten beim See geklaut haben, musste ich gerade denken, so weggetrottet.
Naja, und der geschäftsführende Präsident, das ist auch ein ehemaliger Marinegeneral und der Ehrenpräsident ist Francos Urenkel. Also, ne, es ist schon, und es gab 2017 eine Petition in Spanien, da hatten mehr als 200.000 Spanierinnen und Spanier die damalige Regierung, die war aber noch konservativ, aufgefordert, diese Stiftung zu verbieten. Und sie begründen das, sie sagen, in Deutschland oder in Italien wäre eine Hitler- oder Mussolini-Stiftung undenkbar.
Naja, Italien würde ich jetzt...
Ja, war undenkbar.
Würde ich jetzt mal
2017 war es noch undenkbar.
17 war das noch, ja.
Oh Mann.
Ja, aber es
müssen
es ist
wir echt, immer so enden. Das ist die gute
Franco
Nachricht.
Ist echt ein krasses Thema.
Ja.
Also auch was die katholische Kirche da an Dreck am Stecken hat. Aus der Franco-Diktatur, also während der Diktatur, auch bis heute. Da geht es um tausende verschleppte Kinder, die furchtbar. Es ist wirklich ein irres Thema. Also und danach, was danach passiert ist, nach der Diktatur, das ist auch ein ganz tolles Thema. Das ist in Deutschland ist das einigermaßen unterberichtet. Die Diktatur war kaputt. Juan Carlos hat gesagt, Juan Carlos sollte ja eigentlich Franco beerben. Also Franco hat ja gedacht, was Juan Carlos? Nicht, dass ich jetzt missrede.
Wir haben einen Faktencheck.
Genau, der König sollte ihn halt beerben und aber die Diktatur letztendlich weiterführen. Und der hat ja gesagt, nee, leg mir am Arsch, du Nazi, wir machen jetzt hier Demokratie. Und da gab es so ein bisschen so einen Effekt wie 1989 nach der Revolution in der DDR, dass für einen kurzen Moment, in Berlin konnte man das damals sehr gut sehen, für einen kurzen Moment eine ganz seltsame Form der Anarchie geherrscht hat, also wo auf einmal ganz viele Freiräume aufgingen, weil niemand sowohl aus der alten Ordnung als auch aus der neuen Ordnung so recht wusste, wie gehen wir denn jetzt mit dem um, was uns hier an gesellschaftlichen Phänomenen auf einmal gegenübersteht. Und da ist ein tolles Ding entstanden, das ist die Movida Madrileña, also die Madrider Bewegung. Das war auch, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre lang, da kommen so Leute raus wie Pedro Almodóvar. Mhm. Da ist für einen ganz kurzen Moment ist da in Spanien die Kunst explodiert. Das ist wirklich faszinierend. Also wer darüber was lesen oder sehen oder hören kann, macht das. Wann immer über die Movida Madrileña stolpert, irres Thema, wirklich. Und kriegt man hier natürlich nicht mit, wir haben ja alle unsere eigenen Probleme. Aber super, habe ich im Spanischunterricht mal auch nur angerissen gekriegt und direkt das, boah, weil das ist so, das ist genau das, was viele, die 89, 90, 91 in Berlin waren, auch erzählen. Auf einmal war alles möglich.
Ja.
Und es gab Leute, die haben alles gemacht, aber nur zum Besten.
Ja, voll kreativ und ja.
Ja.
Ja. Ja. Naja.
Ne, doch wieder freundlich geendet.
Genau. Dann können wir wenigstens freundlich, fröhlich in der Vergangenheit schwelgen.
Und die wir selber nicht erlebt haben, aber in die wir gerne wieder zurück wollen.
Ja, wobei, als ich nach Berlin kam und du doch auch Ende der 90er, also die Freiräume, die es hier gab, das war schon noch stark.
Und wenn man sich überlegt, also dann, was ich 97 an Freiräumen in Berlin erlebt habe, wenn ich das dann nochmal 6 Jahre zurückrechne oder 7 auf 1990, das muss der totale Wahnsinn gewesen sein damals. Es ist wirklich kein Wunder, dass so rechte Politikerinnen und Politiker, die in dieser Zeit irgendwie aufgewachsen, sozialisiert worden sind, dass die einen Knacks haben. Also, natürlich.
Ist wieder die Linken schuld.
Nee, vielleicht eher die Rechten, die nicht in der Lage sind, mit der Zeit zu gehen. Das ist ja das große Problem. Die rechts zu sein bedeutet ja auch, mindestens die Angst davor zu haben, in einer sich verändernden Welt nicht erfolgreich sein zu können.
Ja,
und damit meine ich nicht Geld.
Ja, es ist letztendlich eine Unfähigkeit, mit Vielfalt klarzukommen auch.
Ja, das ist ja eine sich ständig verändernde Welt. Ist ja eine vielfältige Welt. Ne?
Ja. Hier, wir haben noch ein Limerick der Woche.
Oh, ja.
Letzte Woche hatten wir das Thema BAföG ausgegeben.
Super Thema.
Fand auch unser Wochendämmerungspoet. Hier ist, was er gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Zauber-Azubi aus Krien, der zauberte Gold aus Palmin. Doch war's für die Tonne, es schmolz in der Sonne. So musste er BAföG beziehen.
Ich nehme den von Rebeleptik. Das Problem, wenn man BAföG statt Lohn hat, es endet oft schon vor dem Monat. Das Geld wird nicht nur knapp, es reißt mittendrin ab. Wie ein Limerick, der...
Der ist wirklich schön. Tobi Bayer hat geschrieben.
Ui.
Und hat zwei Referenzen noch mit. Ich kaufe mir eine Pille aus Schnitzel vom BAföG und schmier's mir aufs Ritzel. Davon habe ich 12, mit B sagt man's Hülf, dass ich alle Kraft daraus kitzel.
Das ist auch so ein bisschen artsy jetzt, ne? So ein bisschen artsy.
Ist ja, das. Ja. So das ist wie in Berlin damals.
Wie damals in Berlin. Tobi hat damals in Berlin solche Sachen an Hauswände geschmiert. Geschrieben. Gemalt. Gemalt hat er die.
Weil wir brauchen ein Limerick-Thema für diese Woche. Oh. Es waren jetzt nicht so Kabel. Viele schöne Kabel.
Kabel.
Wegen der wegen Strom.
Wegen Heidi Kabel, genau.
Vom Strom her. Okay. Kabel. Na gut, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und damit kommen wir schon zum Börsenticker. Montag.
Tech Rally und kein Ende.
Dienstag.
Wall Street weiter im KI-Fieber.
Mittwoch.
Nichts zu holen.
Donnerstag.
KI-Pause an der Wall Street.
Freitag.
Anleger streichen Gewinne ein.
Ist dieser komische KI-Journalismus jetzt auch in der Börsenberichterstattung angekommen, ja?
Ja, natürlich.
KI-Pause an der Wall Street.
Ja, ja, das ist ja das Problem, das Börsenberichterstattung hat, ist, dass sie Kausalitäten, also Scheinkausalitäten schaffen müssen, weil sie sonst nichts zu berichten haben.
Ja, wenn es rauf und runter geht.
Journalismus ist ja dazu da, die Dinge einzuordnen, sozusagen, was ist, wie, warum. Ja. Und Börsenjournalismus kann diese Antwort überhaupt nicht geben. Also denken Sie sich immer was aus. Also nehmen irgendwelche Korrelationen und bauen daraus Scheinkausalitäten. Ah ja gut, Nvidia-Kurs steigt, Nvidia baut Grafikkarten, die braucht man für viel KI-Rechnen, dann muss das hier alles an Nvidia liegen. Dass es vielleicht daran liegt, dass irgendein Fondsmanager irgendeine Entscheidung getroffen hat und dann alle Computer gesagt haben, oh, da gehen wir mit, lässt sich halt auch nicht so gut in Schlagzeilen gießen.
Dann kommen wir.
Also Börsenberichterstattung ist tendenziell lächerlich, muss man immer wieder sagen. Das ist, aber ist halt immer mal für einen Lacher gut.
Finde ich auch. Ich find's auch lustig, weil es hat
Unterhaltungsgenre halt.
Ja, weil tatsächlich, also es gibt zwei Dinge, die mein Verständnis von Wirtschaft sehr verbessert haben. Ich will nicht sagen, es ist super oder so, aber was ich vorhin erzählt habe, Unternehmerin zu sein, also es ist einfach ein Crashkurs in Betriebswirtschaftslehre. Hm. Und dann aber auch sowas wie Aktien zu haben und so ein bisschen sich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen, das auch. Hm. Und bei beiden, muss ich sagen, hat es nicht dazu geführt, dass ich weniger links geworden bin. Sondern eher, es ist schlimmer seitdem.
Das ist, weil du noch nicht genug Aktien und zu wenig Angestellte hast.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber es ist vielleicht auch besser, wenn das so bleibt. Dann kommen wir hier zum Faktencheck.
Hier ist der Faktencheck, heute mit mir, Katharina Alexander. Wir gehen nochmal zum ersten Drittel oder so, zum Anfang der Sendung, ein bisschen zurück zu den EU-Wahlen. Und zwar hatte Katrin da ja gesagt, dass es eben auch Länder gab, in denen es keinen Rechtsruck gab oder in denen die Ergebnisse positiver ausgefallen sind, als man erwartet hätte. Und hatte als Beispiel Polen und Ungarn unter anderem genannt. Dazu ein paar Korrekturen oder Anmerkungen. Für Polen stimmt zwar, dass die liberal-konservative Partei die meisten Stimmen geholt hat, allerdings hatte sie nicht mal einen ganzen Prozentpunkt mehr als die rechte PiS-Partei. Also ein sehr, sehr knapper Sieg. Und in Ungarn stimmt auch, dass der Newcomer Peter Magyar mit seiner Partei knapp 30% geholt hat. Damit ist er allerdings nicht an Orban vorbeigezogen, sondern zweitstärkste Kraft geworden. Es war trotzdem eine ganz schöne Schlappe für Viktor Orban, weil seine Partei bei dieser EU-Wahl das schlechteste Wahlergebnis seit langem hatte. Stärkste Kraft sind sie aber trotzdem geworden. Dann stand ja noch kurz im Raum, wie viele Menschen eigentlich an der Hatsch teilnehmen. Im letzten Jahr waren es 1,8 Millionen und damit sind die Pilgerzahlen zwar noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie, 2019 waren es 2,5 Millionen Menschen, die nach Mekka gepilgert sind, aber sie steigen eben wieder rasant an. Und als letztes hatte Holger recht, das ist sozusagen jetzt hier der positive Faktencheck, also Juan Carlos, der König, der von Franco aufgebaut wurde, um die Diktatur weiterzuführen, ist sozusagen der Retter der Demokratie in Spanien. Wer sich da noch weiter reinfuchsen möchte, für den habe ich ein paar Links in den Shownotes zusammengestellt. Tschüss!
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, 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 vielen Dank. Denn ohne euch könnten wir diese Sendung gar nicht auf die Beine stellen. Und dank euch sind wir unabhängig von Werbung. Wir haben immer mal wieder welche drin. Das ermöglicht uns dann solche schönen Dinge wie einen eigenen Wochendämmerungspoeten. Und falls ihr noch nicht dabei seid und die Wochendämmerung noch nicht unterstützt, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu tun. Und eine davon geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor.
Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100? Fragezeichen, Fragezeichen.
Der Dösewicht grüßt seine Omi. Ach nee, die sind ja alle schon tot.
Martin Afanasyev.
Covid's coming home to Deutschland. Diesmal mit den Fußballfans und den Swifties aus Spanien, wo die Inzidenz schon wieder über 6000 liegt. Mask up.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack braucht eine Pause und muss endlich mal Urlaub machen. Noch den Juni durchhalten und dann durchatmen.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, der die romantische Musik beim Frühstück sehr genossen hat.
Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Jule Krohn.
Sabine Lorenz.
Wing Commander Lord Fleschers Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind mehr als 3 Monate Abstand zwischen Vergehen und Verurteilung bei unkomplizierten Rechtsbrüchen.
Tja, müsste man halt Steuern erhöhen, damit man mehr Personal einstellen kann in der Justiz. Ne? Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Joachim Urlas.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Und Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Janine Schöne.
Schnauzt die Europagegner an, wie Harras den Hartmann mit der Völkermühle Europas aus des Teufels General von Karl Zuckmeier.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Sebastian verweist auf NSFW Folge 43 und triggert Holgis Autovervollständigung. Buenos dias, me gustan, muss es heißen. Me gustas papas frias. Achso, willst du jetzt meine Autovervollständigung hören?
Der
la cabra es Cameron Diaz.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Antonio Coimbra de la Coronia e Azevedo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernowski.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Muss der Techie bitte doch endlich mal die kleine Maya zu ölen. Die quietscht nämlich schon.
Verkehrsministern, schwaches Verb und so weiter.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
Mariana Friedrich.
Das eineckige Gesicht und so weiter.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Martin Barfuß. Gehnt sich ins Wochenende.
Lise grüßt die Katana, geht mal wieder Blutspenden.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Daniel Griesel.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Kathi grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Ideen für Küchenutensilien-Namen. Utensilien-Laden-Namen. Koch und Back to the Future. Schneiden, Blech und Pfannen, alles Glück dieser Herde, Topf hoch, so much Pfann, Herdtrieb, offene Beziehung, Wokenroll ist auch nicht schlecht, kulinarisch, Löffelabgabe, Kuck, Best Egg, heiße Siebe, hochbegabelt und Thomas Kochwitz.
Miriam, Jenny und Stefan Herzog.
Michael Heine.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
Bicycle und so weiter.
Pia und Thomas in Hausenbach.
Das wärmste Jäckchen ist ein Konjäckchen.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Ur um die Uroma drum.
Tobias Johannes.
Matthias Johansen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piratenkapern?
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleinert.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Nolz und Salewski, wir sind keine Kanzlei.
Jessica Kugoy.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld,
Thomas und Corina,
Oliver Kohlfink,
Fabian Lange.
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
René Ludwig.
Für Sie immer noch René Ludwig von Ipsum.
Robert Mannig.
Martin Meschke.
Die Messboje.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Meteorologen benennen Jahrhunderthochwasser in Monatshochwasser um.
Wolfgang grüßt Mila.
Nevermind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und No, seit ich den Abspann der Wochendämmerung höre und so weiter.
Bernd Nossem.
Ey, du Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Weltblutspendetag aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Reppschläger.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Hier ruht meine Tante Ruth.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Christian Schluck.
Christian Schmidt.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Felix, der jetzt aufpassen muss, was er hier schreibt, weil seine Frau neuerdings mithört.
Chip, Chip und Chap und so weiter.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommes Stein.
Rotziegel Stein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Larissa Struzina.
Günter Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Mr. Tipp.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sind immer noch gechillt, während Priscilla und Gwyneth Mothworth nach der Republika gleich auf die nächste Großveranstaltung müssen.
Fauli, das Faultier, hängt ab und macht alles ganz langsam.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Autra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Schon gewusst, Alkoholiker und so weiter.
Martin Wittmann.
Sascha Katana, wir müssen uns wieder gegen M verbünden, Witte.
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung, wünscht ein schönes Wochenende und streut mal wieder Werbung für den Lila Podcast ein.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Mappen Bannafk.
Und Martin Ballasch. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und das war die Wochendämmerung vom 21. Juni 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.